Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Feiertagsausgabe von Himmel und Erde an diesem ersten Tag des Jahres. Ich wünsche Ihnen ein gesundes und glückliches neues Jahr 2025. Ja, jetzt in diesen Tagen und besonders heute geht natürlich der Blick nach vorne. Was mag das neue Jahr uns bringen? Wir haben sicherlich schon das ein oder andere Highlight geplant, auf das wir uns freuen, aber es gibt auch vieles, was wir eben nicht planen können und auch manches Bedrohliche in unserer Welt. Der Ausblick ist vermutlich bei Ihnen genauso wie bei mir gemischt. Und wir möchten heute Morgen auch eine Lanze brechen für die Zuversicht, denn das ist eine Kraft, die uns das Morgen heller macht und unseren Blick auf das Kommende auch prägen kann. Der Ausblick auf das neue Jahr und der Blick aufs Leben insgesamt, das sind meine Themen heute Morgen. Dazu gibt es einige Gespräche. Und um da von Anfang an einen weiten Horizont zu haben, lohnt es sich, auch mal auf einen Berg zu steigen. Denn die Perspektive von oben kann einen auch selber weiten und öffnen. Und da lohnt sich immer und zu jeder Jahreszeit hier in Hessen die Rhön, das Land der offenen Fernen, wo man den Blick wunderbar schweifen lassen kann.
Eine kleine Wandergruppe hat gerade den Gipfel der Wasserkuppe erklommen. Der höchste Punkt auf dem weitläufigen Plateau ist auf 950 Metern Höhe. Die Wanderer machen erst einmal Rast und genießen die Fernsicht.
Super, wollte gerade ein Bild machen. Das sind die Berge und so, das ist einmal frei.
Wunderschön, obwohl es etwas dunstig ist und trotzdem ist es wunderschön.
Von der Wasserkuppe hat man eine unglaubliche Rundumsicht. Im Westen die Kuppen der Rhön. Dahinter der hohe Rotskopf im Vogelsberg, der Taunus, im Norden der hohe Meißner, im Osten der Inselsberg im Thüringer Wald, 70 Kilometer entfernt. Aber die Fernsicht geht noch weiter. Hubert Stumpf ist oft auf der Wasserkuppe. Er ist hier Naturschutzwart.
Also die Rekorde ist eindeutig, dass der Harz, der Brocken oben, den man aber nur an ganz wenigen Tagen im Jahr. Und das gerade im Winter, wenn im Tal der Nebel liegt. Und dann kann man bei Sonnenschein morgens früh den Brocken oben erkennen.
Und zwar ganz ohne Fernglas. So gestochen scharf, dass sogar einzelne Gebäude auf dem Brocken zu erkennen sind. Und der Harz ist immerhin Luftlinie 144 Kilometer entfernt. Das funktioniert aber nur an ganz klaren Tagen. Andreas Schubert ist Gleitschirmflieger. Er startet immer wieder gern von der Wasserkuppe.
Ja, man kann den ganzen Thüringer Wald sehen. Das ist ein beeindruckendes Waldgebiet, logischerweise. Der liegt dann halt einfach da zum Beispiel. Die Rhön kann man von oben kaum noch erkennen. Das ist so, von oben verschwimmen dann die Höhenlagen. Das ist dann alles von oben flach. Aber am Horizont dann auf jeden Fall bis zum Harz. Sie schauen über das Rhein-Main-Gebiet drüber weg. Also ist schon, ja, auf jeden Fall. Odenwald, das sehen Sie dann alles schon.
Auf der Wasserkuppe muss man aber Glück mit dem Wetter haben. Fast 300 Tage im Jahr ist es regnerisch oder nebelig. Naturschutzwart Hubert Stumpf ist einfach gern hier.
Und wenn man hier oben steht, ist eigentlich jedes Mal ein tolles Erlebnis, ob bei schönem oder bei schlechtem Wetter. Die Wasserkuppe ist einfach immer wieder faszinierend.
Ein Blick von oben in die Ferne und auch nach unten in die Täler, das bietet eine Landschaft wie die Rhön und das bietet eine Bergbesteigung. Den Blick von oben auf die Niederungen des Alltags zu werfen, das dürfte ja, mal ein wenig kindlich gedacht, auch die Perspektive sein, die Gott auf die Welt haben könnte. Zumindest wurden Generationen von Kindern damit oft auch geängstigt, dass da oben einer sitzt, der alles sieht. Ein Auge ist, das alles sieht, auch was in dunkler Nacht geschieht. Das war der Spruch dazu. Über diesen oft auch unheilvollen Blick Gottes auf die Welt möchte ich mit dem Münchner Kapuzinerbruder Paulus Terwitte sprechen. Bruder Paulus, ist das tatsächlich Glaubensgut, dass dieser Gott aus christlicher Sicht tatsächlich alle, ja, was haben wir jetzt so knapp 9 Milliarden Menschen einzeln und persönlich im Blick hat?
Das ist eine richtige Vorstellung und gleichzeitig müssen wir natürlich warnen, liebe Gott ist nicht ein vieläugiges Wesen und wir dürfen uns das so nicht vorstellen als Aussage über Gott mit seinen vielen Augen, sondern es ist zunächst einmal, dass alle Menschen als Gottes Geschöpfe wissen dürfen, ich bin von Gott gewollt und in diese Welt gesandt und mein Leben ist von ihm her mit Sinn erfüllt und er möchte auch, dass ich diese Sinnerfüllung finde. Das steckt hinter diesem, der liebe Gott hat jeden im Blick.
Es war ja tatsächlich viele hundert Jahre lang ein kontrollierender Blick, also die Projektion des kontrollierenden Vaters auf diesen Gott. Kriegt man das eigentlich irgendwie aus der Tradition des Christentums wieder raus?
Ich glaube schon, dass wir jetzt gelernt haben, dass Gottes Blick ein kreativer Blick ist und dass so wie Kinder aufwachsen unter dem Blick ihrer Eltern, die ja gleichzeitig Weisung ins Leben geben und manchmal auch Korrekturen geben, aber am Ende doch wollen, dass das, was im Kind angelegt ist, sich entwickelt, ist der Blick Gottes ein kreativer und entwickelnder Blick und hoffentlich auch manchmal ein barmherziger Blick, der da, wo wir uns manches selbst nicht verzeihen können, für uns immer noch einen neuen Anfang sieht.
Wenn wir jetzt mal auf die Welt schauen, so zu Beginn des Jahres, da gibt es viele Dinge, die uns nicht gefallen können. Wieso guckt sich der Gott, der liebe Gott, der diesen barmherzigen Blick hat, eigentlich das alles an?
Ich glaube, dass Gott das Ganze im Blick hat. Und wenn ich das Ganze im Blick nehme, Herr Hofmeister, sehe ich sehr viel gute Sachen. Es gelingt so viel in dieser Welt. So viel Liebe ist da, so viel Frieden, ein toller Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und dann gibt es natürlich die Ausnahmen. Es gibt natürlich Krieg und es gibt auch Krankheit und es gibt Konflikte. Aber das ist nicht zunächst mal die Mehrheit. Die wird zwar berichtet, aber mein Lebensgefühl lasse ich mir davon nicht kaputt machen und auch Gott nicht. Erst einmal ist die ganze Schöpfung ein schöner Jubel und gleichzeitig ist das Wissen darum, dass manches noch fehlläuft, Gott ein Dorn im Auge, wenn man das mal so sagen darf, im Blick. Und er möchte natürlich uns Menschen ermutigen, dass wir da auch korrigierend eingreifen mit ihm zusammen und so für Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden unseren Mann, unsere Frau stehen.
Also beim Blick auf das kommende Jahr, gerade auch aus christlicher Sicht, die Sonne und das Helle eben nicht übersehen, sagt Bruder Paulus Terwitte. Er ist Seelsorger, Kapuzinerbruder, lebt in München und ist unter anderem auf katholisch.de im Internet mit einem täglichen Segen vertreten. Da kann man ihn dann auch mal direkt erleben. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne und alles Gute.
Das neue Jahr, das Jahr 2025 hat begonnen und wir gehen mit ganz persönlichen Gefühlen in diese kommende Zeit, in dieses Jahr, hoffnungsvoll oder betrübt, mit Sorgen oder mit Zuversicht. Oft ist unser Blick in die Zukunft und die damit verbundenen Gefühle ja auch sehr abhängig von unserer Perspektive. Fällt mir zuerst das Lichtvolle auf oder ist eher der Schatten dasjenige, was ich sehe? Die Zuversicht ist bei all dem eine wichtige Lebenskraft, denn sie kann uns dabei helfen, positiv in die Zukunft zu blicken, auch in schwierigen Situationen. Darüber spreche ich jetzt mit Melanie Wolfers. Sie ist Autorin, Speakerin und Philosophin für Lebensfragen und Spiritualität. Frau Wolfers, was genau bestimmt denn über die Perspektive, mit der wir so auf die Zukunft und auf das Leben schauen?
Also ich glaube, zum einen ist es immer auch abhängig von der Tagesverfassung, so mit welchem Bein man aufgestanden ist, so das berühmte linke Bein oder habe ich gut geschlafen und stehe irgendwie einfach auch irgendwie kraftvoll auf. Dann ist es sicher auch eine Frage der biografischen Prägung. Sehe ich eher das Lichte oder das Dunkle? Das hat sicher was mit biografischer Prägung und auch vielleicht Veranlagung zu tun. Und dann ist es aber auch ganz stark eine Neigung unseres Gehirns, dass wir uns erstmal auf das Schwierige und Gefahrvolle konzentrieren, weil das halt früher bei unseren Vorfahren in der Urzeit einen Überlebensvorteil gebracht hat, wenn man erstmal das Gefährliche sieht. Und gerade an diesen Punkten können wir natürlich auch uns bewusst entscheiden, auch den Fokus auf anderes zu richten.
Also an den Prägungen kann man nicht so wahnsinnig viel machen, schließlich dann negativ gesehen daraus.
Doch. Also es ist ja nicht, dass wir unserer Biografie einfach hilflos ausgeliefert sind, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel das berühmte Dankbarkeitstagebuch, was ja heute in der Psychologie sehr bekannt ist, das ist ja auch eine alte spirituelle Tradition, wenn ich da mich einübe, immer wirklich am Abend auch darauf zurückzuschauen, was war gut an diesem Tag, was hat irgendwie Licht in diesen Tag gebracht für mich oder wo habe ich das Leben anderer erhellt, dann ist das etwas, was, wenn ich das Tag für Tag einübe, dann prägt das auch meine Brille gewissermaßen, mit der ich dann durch die Welt gehe, dass ich dann auch leichter das Positive und Helle entdecke, was ich sonst eher übersehen würde, weil ich es als selbstverständlich annehme oder achtlos bin.
Frau Wolfers, eine Ihrer Thesen, die ich besonders anregend fand, da sagen Sie, Zuversicht wohnt auch im Körper. Wie und wodurch kann mir denn mein Körper helfen, zuversichtlicher zu sein?
Also gibt es verschiedene Punkte. Also zum einen gibt es ja gewissermaßen ein Ping-Pong-Spiel zwischen dem Körper und unserem seelischen Befinden. Mhm. Also wenn Sie irgendwie mit gesenkten Schultern, Blick so kurz vor Ihren Schuhen über dem Boden schlurfen und vielleicht noch eine traurige Melodie vor sich hinsummen, dann wird Ihre Stimmung auch ganz schnell im Keller sein. Richten Sie sich dahingegen auf, schauen mit dem Blick so ein bisschen in den Horizont und gehen beschwingten Schrittes, wird das auch Rückwirkung auf Ihre Stimmung haben. Und ein zweiter Punkt ist natürlich wirklich ganz stark, sich zu bewegen. Also bewegen tut nicht nur der körperlichen Gesundheit gut, sondern auch dem emotionalen Empfinden. So im Gehen weitet sich auch der Blick, neue Perspektiven kommen in Blick. Gerade wenn man dann auch nochmal so mit allen Sinnen in der Natur ist, was sich jetzt vielleicht auch so zum Jahreswechsel in der freien Zeit anbietet, spazieren zu gehen. Wer so mit allen Sinnen in der Natur ist und sie wach wahrnimmt, kann auf einmal spüren, was es heißt, lebendig zu sein. Denn die Natur ist ja nicht nur Umwelt, sondern auch Mitwelt. Und auf einmal kann ich vielleicht etwas erahnen von dem, was Albert Schweitzer so schön ausdrückt. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Mhm. Und wenn ich diese Verbundenheit spüre, dieses Eingebettetsein in ein größeres Ganzes und dann etwas erahne von dem, das heißt Lebendigkeit, dann stärkt das wie von selbst die Lebendigkeit, das Vertrauen, die Zuversicht. Mhm.
Kann es sein, dass man die Zuversicht im Grunde sich auch so ein wenig erringen muss?
Genau, Zuversicht ist eben nicht einfach ein Gefühl, weil es das Leben gerade gut mit mir meint, sondern eine Haltung, die ich Tag für Tag einüben kann. Und deswegen braucht es da auch Aufmerksamkeit. Eben zum Beispiel auf, was hat mir in früheren Zeiten geholfen, durch Krisen zu gehen? Oder die Haltung der Dankbarkeit? Oder eben auch das Bemühen, aus spirituellen Quellen zu schöpfen? Und vielleicht darf ich da, weil ich das Bild so schön finde, ein Bild bringen, was mir persönlich sehr wichtig ist. So die Sonnenblume, die wandert ja mit ihrem Kopf, folgt sie ja dem Stand der Sonne. Und das heißt, am Morgen ist sie im Osten und am Abend schaut die Sonnenblume nach Westen, wo die Sonne untergeht. Aber das Interessante ist, noch in der Nacht wendet die Sonnenblume ihren Kopf in jene Richtung, wo die Sonne aufgehen wird. Und ähnlich macht es die Zuversicht oder diese Haltung. Einerseits müssen wir unsere besten Kräfte anstrengen, um immer wieder diese Haltung auch wachzurufen und zu fördern. Und andererseits ebenso wie die Sonnenblume den Kopf dann in jene Richtung lenken, im Vertrauen darauf, dass dort die Sonne aufgehen wird, also uns auch dem Geheimnis von Nacht und Tag überlassen.
Mhm. Wunderschönes Bild, Frau Wolfers. Mit Zuversicht ins Leben gehen und natürlich auch ins neue Jahr, das war Melanie Wolfers hier in hr1, Lebenskunstexpertin und Bestsellerautorin, unter anderem mit ihrem Buch Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Wolfers.
Ganz meinerseits für die Einladung, es war mir eine Freude.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Am ersten Tag des Jahres schauen wir in Himmel und Erde auf das Kommende und fragen uns, mit welchem Blick wir eigentlich in die Zukunft schauen. Ist das ein angstvoller, ein besorgter oder mehr ein zuversichtlicher oder doch ein gemischter Blick? Wir haben mal nachgefragt, wie ist das denn bei Ihnen so?
Ich bin immer zuversichtlich. Die Gedanken und Sorgen, die man sich heute macht, die werden dann, wenn man übermorgen zurückschaut, wird man feststellen, es war falsch, hatte eigentlich keinen Zweck.
Also für mich dieses Jahr war katastrophal. Ich hoffe für nächstes Jahr 2025, es kommt etwas Gutes, etwas besser. Ich werde 3/4 Jahr 75. Das freue mich als Glücksbringer, warum denn nicht?
Also ich freue mich wieder auf Sommer. Da gehe ich wieder nach Kalifornien und dann sehe ich meine Familie da wieder. Ich finde Deutschland sehr schön im Sommer. Die Menschen sind auch dann viel netter. Im Winter, die Leute sind momentan nur sehr nett, weil wir bald Weihnachten haben. Aber direkt nach Weihnachten werden die Leute wieder... Und die Sonne wird es dann vielleicht ändern.
Also ich hoffe mir ja, dass es besser wird als es jetzt mit diesem ganzen Krieg und. Ne? Und ich wünsche mir, dass nächstes Jahr alle ganze Welt gesund bleibt und Frieden.
Der Blick aufs kommende Jahr und ein paar Antworten von Passanten, aufgezeichnet von Sarah Baus. Mit frischem Blick also schauen wir auf das neue Jahr, das Jahr 2025. Und jetzt geht der Blick mal nicht in die Ferne, sondern in die Augen eines Menschen. Denn der Blickkontakt ist etwas Spannendes und Intimes. Ohnehin sagen Augen mehr als 1000 Worte. Stefan Werra ist einer der gefragtesten Körpersprache-Experten im europäischen Raum und dazu mein Gesprächspartner. Herr Werra, was sagt uns denn der erste Blick in die Augen eines Menschen?
Ja, der erste Blick ist wichtig, allerdings lässt er nicht in die Seele blicken, wie man sehr oft meint. Die Universität Bamberg hat es beforscht, und zwar im Jahr 2020. Das war ja diese Mund-Nasen-Schutzpflicht, und da hat man wohl jeder feststellen können, dass der Blick in die Augen allein nicht reicht. Evolutionär allerdings verrät uns der Blick etwas sehr Wichtiges, und zwar: Schaut mein Gegenüber mich an oder meint er den Menschen daneben? Warum ist es bei uns so? Wir haben einen sehr großen Weißanteil im Auge und damit können wir das sehr gut erkennen. Deswegen irritiert es auch so, wenn jemand so knapp an uns vorbeischaut.
Wenn man mit anderen kommuniziert, dann ist es ja oft sehr befremdlich, wenn man sagt, der schaut mich gar nicht an. Also Blickkontakt ist schon essentiell für Kommunikation, oder?
Das ist vollkommen richtig, und zwar, das ist sogar in unserem Gehirn angelegt. Das Fachwort dazu nennt sich Homunculus. Es gibt einfach Körperteile, die sind im Gehirn so gut repräsentiert, wir wollen die auch sehen, und einer der wichtigsten sind eben die Augen. Also salopp gesagt, wer zum ersten Date mit Sonnenbrille geht und die nicht abnimmt, wird als Single wieder nach Hause gehen. Warum? Weil man damit kein Vertrauen aufbaut. Also freier Blick auf die Augen, vielleicht auch. Jetzt werden manche sagen, ich habe doch keine Sonnenbrille auf. Ja, aber achte auf deine Haartracht. Wenn die zu sehr in die Augen reinhängt, magst du dich selber vielleicht cool finden. Andere wollen lieber deine Augen als deine Frisur sehen.
Herr Werra, wir gehen jetzt ins neue Jahr, und ist eigentlich die Art und Weise, wie wir in die Welt blicken, hat die eigentlich auch Auswirkungen auf unser Gegenüber oder auch auf uns selbst? Also können wir zum Beispiel mit einem gehobenen Blick auch unsere Stimmung heben?
Oh, das ist ein gutes Vorhaben für 2025. Ja, das stimmt. Wir Menschen reagieren sehr stark auf unsere eigene Körpersprache. Hängende Schultern, Blick Richtung Boden, da lässt keine Freude aufkommen. Allerdings muss man dazu sagen, es reicht jetzt nicht nur schnell mal 20 Sekunden den Kopf zu heben. So simpel sind wir Menschen nicht konstruiert. Wir müssen das regelmäßig tun. Ich gebe einen Tipp dazu. Erinnern Sie sich selber, immer wenn Sie eine bestimmte Tätigkeit machen, zum Beispiel eine Türklinke in die Hand nehmen, das Smartphone zur Hand nehmen, erinnern Sie sich an Ihren Blick und an Ihre Kopfhaltung. Mit diesen Tätigkeiten bekommen Sie so eine Routine, dass es automatisch wird, dass Ihr Kopf etwas höher ist, Ihr Blick etwas mehr in die Ferne geht. Und es hat nicht nur Auswirkungen auf uns selber, sondern wir ziehen damit auch positivere Menschen an. Und damit haben wir in unserer Umgebung ein Soziotop geschaffen, das mehr positive Gefühle wiederum auf uns ausstrahlt. Es ist also ein Kreis, der sich immer stärker verstärkt. Aber Achtung, umgekehrt genauso. Wer ständig mit hängenden Schultern Blick Richtung Boden geht, der stößt positive Menschen zusehends ab. Wer bleibt im Umkreis? Auch so negativ wirkende Menschen.
Also es lohnt sich, mit gehobenem Blick das Jahr 2025 anzugehen. Stefan Werra hat uns da so ein bisschen Lust gemacht, die Körpersprache zu entwickeln. Und er hat zahlreiche Bücher zum Thema verfasst, unter anderem das empfehlenswerte Buch »Hey, dein Körper spricht«. Vielen Dank, Herr Werra.
Danke.
Am ersten Tag des Jahres 2025 interessiert uns der Blick auf das kommende und unsere Perspektive auf diese Zukunft, die vor uns liegt. Und da ist eine vor allen Dingen ja auch in reiferen Jahren durchaus wichtiger werdende Frage die: Wie schaue ich eigentlich auf den Tod, auf das Ende des Lebens, vielleicht auch auf das, was danach kommen könnte? Und da ist es besonders spannend, einmal Menschen zu fragen, die schon einmal an der Grenze des Todes waren, eine sogenannte Nahtoderfahrung hatten, so wie die Traumatherapeutin, Autorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie Christine Brekenfeld. Sie war vor gut 20 Jahren dem Tod ganz nah. Sie war damals hochschwanger, ihre Plazenta löste sich ab und sie dachte selbst, dass sie an diesen Blutungen sterben würde. Wie hat sich das eigentlich angefühlt, Frau Brekenfeld, dem Tod so nah zu sein?
Anfänglich, als dieser Gedanke da war, oh Gott, wenn keine Hilfe jetzt kommt, dann sterbe ich. Da hat sich's angefühlt, als stünde ich auf einer meterhohen Klippe, der Boden unter mir bröckelt und ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Doch dieses Gefühl hat sich dann tatsächlich gewandelt und es wurde wie ein Ergeben in den Tod hinein. Mhm. etwas, wo ich auch gemerkt habe, ich kann dieser Kraft, die da ist, gar nichts entgegensetzen. Und später dann in der Nahtoderfahrung, in der Begegnung mit einem ganz wunderbaren, lichten, hellen Licht, wurde dann daraus Frieden, Liebe, Geborgenheit und tatsächlich ein Zuhause angekommen sein. Mhm. Es war das Schönste, was ich wirklich bis dahin in meinem Leben erlebt hatte. Mhm.
Wie hat sich Ihr Körper in dieser Situation angefühlt? Wie haben Sie den wahrgenommen?
Ja, also zu Beginn der Situation war es so, dass ich in meinem Körper, also wie jeder Mensch das auch so erlebt hat, ich bin in diesem Körper und ich erlebe diesen Körper mit seiner Todesangst und mit allem, was da gerade über ihn hinwegrollt. Es war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann all dem, was da passiert, nichts entgegensetzen. Und in diesem Moment war es wirklich wie so ein Loslassen, so ein Gut, ich ergebe mich. Ja, und dann ist was ganz Faszinierendes passiert, was ich niemals erwartet hätte. Ich bin nämlich plötzlich wie aus dem Körper raus. Ich hatte das, was man so auch in der Fachliteratur eine außerkörperliche Erfahrung nennt. Es war plötzlich so, als stecke ich nicht mehr in meinem Körper, sondern ich bin überall und konnte plötzlich den Körper, meinen Körper da liegen sehen, blutend, die Sanitäter da beschäftigt. Und das war ganz spannend. Als ich dann aus dem Körper raus war, war es plötzlich ganz still und friedlich. Alle Angst war verschwunden.
Eine sehr positive Erfahrung letztlich im Rückblick. Sie sind dann ja gerettet worden. Wie war denn dann die Rückkehr? Zunächst mal auch in Ihren Körper müssen Sie ja dann zurückgekehrt sein, oder?
Was ich erinnere, ist, dass ich dann da, ich war ja hochschwanger und es musste eine Not-OP gemacht werden, weil sonst hätte ich das nicht überlebt. Und ich bin da also aufgewacht auf der Intensivstation. Und das war ein sehr schwieriger Moment für mich. Es war der Moment, wo ich dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt bin ich wieder hier drin, in diesem 1,65 mal 40 Zentimeter. Und mein Körper, der fühlte sich halt sehr eng an, sehr kalt. Gut, ich hatte viel Blut verloren, fast wie in der Arktis. Und mein allererster Gedanke, ich weiß, das ist immer unvorstellbar für viele Menschen, war, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Weil meine große Sehnsucht war, sofort wieder in dieses Licht zurückkehren zu dürfen, dieses unfassbar liebevolle, friedvolle Licht voller Geborgenheit, das tatsächlich mit so einem Gefühl verbunden war, hier gehöre ich hin, das ist das Zuhause.
Das war eine Erfahrung, die tatsächlich sich wirklich anhört wie etwas, das einem das Leben verändern kann, den Blick auf das Leben und auch auf den Tod vermutlich verändern kann. Würden Sie sagen, Ihnen ist die Angst vor dem Tod auch bis heute seither genommen?
Ja, das würde ich sagen. So fühlt es sich an. Ich habe keine Angst mehr vor dem, was kommt. Allerdings, wenn es dann wirklich so ist, weiß ich nicht, wie es ist. Ist ja auch hypothetisch, jetzt lebe ich ja. Aber ich habe überhaupt kein Gefühl von Angst gegenüber dem Tod. Ist eher was, dass ich mich sehr viel beschäftige mit Tod und Sterben. Das hat auch meinen Beruf prägt es heute sehr. Und was ich aber noch viel besser finde, ist, ich habe keine Angst mehr vor dem Leben. Ich lebe mein Leben mit allem, was mir geschenkt ist und was ich an Potenzialen habe. Und ja, also das ist eigentlich das Allerbeste daran.
Es war vor gut 20 Jahren, da hatte die Traumatherapeutin und spirituelle Begleiterin Christine Breckenfeld eine Nahtoderfahrung. Da haben wir darüber gesprochen. Die Erfahrung hat ihren Blick und ihre Perspektive auf das eigene Leben sehr verändert. Mehr dazu gibt es zu lesen in ihrem Buch Begegne dem Tod und gewinne das Leben. Vielen Dank, Frau Breckenfeld, für diese Einblicke.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Gern. Am ersten Tag des Jahres haben wir hier in Himmel und Erde unsere Blicke schweifen lassen, hinunter von den Höhen der Rhön in die Zukunft mit dem Blick der Zuversicht und sogar ins Jenseits oder zumindest das, was man an der Grenze des Todes glaubt, davon erfahren zu können. Ich wünsche Ihnen einen Blick der Zuversicht für dieses Jahr 2025, dass Sie dankbar und möglichst an der Seite von lieben Menschen sehr viel Helles entdecken mögen in dem, was auf Sie zukommt. In diesem Sinne, ein gutes neues Jahr. Mein Name ist Klaus Hofmeister.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.